Heute bei «Apropos» Taylor Swift besucht die Schweiz. Sie ist ein Weltstar, die erfolgreichste Musikerin der Gegenwart. Gewisse sagen auch von allen Zeiten. Und sie ist diese Tage für zwei Konzerte in Zürich. Die sind aus dem Häuschen. Die Konzerte, die sind natürlich schon längstens ausverkauft. Und wir nutzen die Gelegenheit, um heute über die Musikerin Taylor Swift zu reden. Das ist eine neue Folge von «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Musikkritiker und dem Berner Zeitung und Bund Kulturredakteur mit dem Anne Hebise, der sich noch einmal durch das ganze Werk von der Taylor Swift durchgelost hat. Hallo Anne.
Salut.
Anne, du bist ja im Studio in Bern. Wie froh bist du diesen Tag nicht in Zürich zu sein?
Also ich bin eigentlich nicht einer, der so vor Massenphänomen zurückweichen automatisch. Mhm. Und Taylor Swift-Fans gelten ja jetzt nicht, glaube ich, als grosse, eskalierende Fangruppe. Also von dem her wäre es mir auch gleich zu Zürich zu sein.
Ja gut, aber Stichwort Massenphänomen, eben, es ist nicht gerade die Street Parade, aber das Taylor Swift-Konzert, wo diese Tage stattfindet, beziehungsweise die zwei Konzerte, heute und morgen, das sind schon Konzerte, die eine andere Dimension haben wie normale Konzerte, oder?
Also es gibt ja schon Städte, wo ihr wirtschaftliches Wohlergehen auf den Umstand zurückzuführen, dass sie die Austragungsort von einem Taylor Swift Konzert waren. Und ja, also Taylor Swift ist schon lange nicht mehr nur musikalisch systemrelevant, sondern eben auch politisch und wirtschaftlich. Ich glaube, in Großbritannien hat sie 15 Konzerte gespielt. Und sie rechnen mit Kollateraleinnahmen von über 1 Milliarde Franken. Also das sind Zahlen, die sonst aus normalen Band weniger erreichst. In Zürich werden jetzt, glaub ich, ungefähr 100'000 Leute erwartet. Die werden hopsen beim Lied «Shake it off», dass irgendwie selbst in Zürich auch ein kleines Erdbeben wird verspürbar sein, wie sie an anderen Städten schon passiert ist. Also alles in allem würde ich sagen, das ist doch eine gute Vorbereitung für den ESC im 25 für euch.
Genau, wenn er dann nach Zürich kommt, das ist ja noch offen. Aber ja, um das Konzert herum, da passiert organisatorisch wahnsinnig viel. Es gibt grosse Absperrungen. Man hat letzte Woche können über die gigantischen Hotelpreise lesen. Die Fans sollen zum Teil aus den USA anreisen, weil es irgendwie noch günstiger ist, sogar in der Schweiz als Konzert zu gehen. Über all das kann man bei uns ganz viel lesen auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar ausgewählte Beiträge dazu. Wir möchten heute jetzt aber nicht über das Konzert selber reden, sondern vor allem über die Musik von der Taylor Swift. Anne, du hast ja in den letzten Tagen und Wochen ziemlich, ziemlich viel Taylor Swift gehört. Was hat dir ihre Musik noch vor ein paar Wochen gesagt?
Also ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Es ist so an mir vorbei geschrammt in ein laues Lüftchen. Nicht unangenehm, aber auch nicht irgendwie besonders erfrischend. Es hat irgendwie so wie keine Anknüpfpunkte gegeben, nichts, was meine Neugier hat geweckt oder keine Melodie, die ich durch die Berner Laube hat pfiffen. Es ist mir ein bisschen gegangen wie einem Pet Shop Boys-Sänger Neil Tennant, der kürzlich in einem Interview gesagt hat, dass er quasi, wenn er das Phänomen Taylor Swift anschaut und dann die Musik hört, dass er ein bisschen enttäuscht ist, wenn er die Relationen sieht vom Output. Das war so die Ausgangslage, aber dann habe ich meine geschafft.
Eben als Musikkritiker kommt man dann 2024 doch nicht ganz um Taylor Swift herum, oder?
Nein. Also ich habe tatsächlich 3 Tage lang habe ich mich durch einen ganzen Songkatalog gearbeitet, habe versucht zu analysieren, wo der Reiz könnte sein, wo der Grund für den Erfolg könnte liegen. ja, sagen wir es so, es waren nicht meine unbeschwertesten, glücklichsten 3 Tage in meinem bisherigen Leben.
Wieso das so war, über das wenn wir jetzt heute reden. Fangen wir doch aber von vorne an. Du hast ja wirklich das Werk eigentlich nochmal von Anfang bis Schluss durchgelost. Wenn man jetzt schaut, bevor Taylor Swift der grosse Popstar war, wo sie heute ist, wie hat das alles angefangen bei ihr?
This is a song I wrote yesterday and it's about a girl who's just different.
Also sie hat ja wirklich schon extrem früh angefangen, eigene Songs zu schreiben. Also sie hat irgendwie, was sie ihre erste Gitarre hat, bekommen, nicht irgendwie Songs nachher gespielt, sondern hat gerade angefangen, eigenes Zeug zu schreiben. Mit 14 sind die Eltern wegen ihren Ambitionen quasi nach Nashville gezogen und haben dort schon erste Termine mit Plattenfirmen angebändelt. Sony hat dann sehr schnell reagiert und hat als jüngste Songschreiberin engagiert in der Geschichte von Sony Music. Dann mit 17 hat sie schon ihr erstes Album veröffentlicht. September saw a month of tears and thanking God that you weren't here. Da hat man wirklich so einen Country-Star aus ihr machen. Aber schon gleich hat sich dann herausgestellt, dass ihre Vorlieben jetzt, also sicher auch im Country sind, aber eben so Damen wie Sheryl Crow oder Shania Twain auch mehr Einfluss auf ihre Musik oder auf, ja, auf das hat, was sie wollte machen. Ja, und das ist schon, aber eigentlich auf dem zweiten Album schon, sind die Country-typischen Slide-Gitarre und Banjos schon recht in den Hintergrund gemischt worden.
Du schreibst nachher in deinem Text über die ersten Taylor Swift-Alben, das sei, ich zitiere, ein bisschen grosse Schwester, ein wenig Landlady und College-Abschluss mit Bestnote. Was ist mit dem genau gemeint?
Ja, also vor allem mit der Bestnote ist es gemeint, was im Wesen von Taylor Swift offenbar recht tief verankert ist. Also sie sagt von sich selber, dass sie eigentlich ständig darauf ausgerichtet war, Applaus zu bekommen und nie einen anzuzecken. Und so, denke ich, hat sie auch ihre Musik angelegt. Also in der ersten Phase war das Musik, die vor allem etwas wollte, und zwar in den Mainstream-Radios gespielt werden. Und dort ja niemanden zu fest nervös zu machen oder dazu zu bewegen, den Sender zu wechseln. Und dann ist er halt auch in diesem engen Radiostimmungskorsett geblieben. Ja, wie wollen wir sagen, so eine wohltemperierte, gut viel Unterhaltung war das.
Nicht zu fest wehtun, um auch im Mainstream anzukommen. Das ist ihr ja ziemlich gut gelungen, kann man sagen. Kannst du dir den Erfolg erklären?
Ja, es ist vor allem eben zuerst in den USA gut angekommen, weil man es wirklich auf dieser Country-Verwertungsschiene hat promotet. Also in den Country-Radios, es war in den Country-Charts zuerst, also dann auch schnell in die anderen Charts gerutscht, aber das ist nicht ganz eine unwichtige Strategie gewesen, glaube ich. Also wenn man ein Land wie Amerika erobern will, muss man auch die Landbevölkerung erobern. Und das geht natürlich mit Country tiptop. Die hat man schon mal ins Boot geholt gehabt. Denn, ja, das hat man auch gemacht, wo eigentlich Musik schon längst nicht mehr mit Country zu tun hat. Ja, das ist sicher ein Teil vom Erfolg oder von dem Anfangserfolg.
Wie treffend ist denn das Country-Label, das man ihr damals gegeben hat?
Ja, das war, glaube ich, schon recht an den Haaren herbeizogen. Also auf dem vierten Album sind die Gitarre oder die Banjos sehr, sehr in den Hintergrund gemischt worden. Und das sind dann wirklich so die weißen Cowboy-Stiefel, sind dann so das Einzige gewesen, die noch so ein bisschen Country-esque angemutet. Aber irgendwie spätestens der, dass beim vierten Album Red die Amerikaner anfangen aufmucken, also vor allem die Country-Szene gefunden hat, Spätzli. Das hat jetzt wirklich nicht mehr sehr viel mit unserer Musik zu tun. Ja, und da ist wirklich Kritik laut geworden. Also es sind Diskussionen ausgebrochen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Taylor Swift nicht wahnsinnig gerne hat.
Also es hat die Kritik gegeben, dass das wie nicht mehr richtige Country sei, was sie mache. Und dann ist auch von ihr aus irgendwann ein Bekenntnis gekommen zu einem anderen Genre.
Genau, und zwar hat sie das ultimative Pop-Album machen. Es war die Zeit, was sie in Amerika ziemlich schon alles erreicht hatte, was sie konnte. In Europa war sie so auf dem Weg dazu gewesen. Aber mit Country kannst du jetzt nicht den guten Blumentopf gewinnen in Europa. Und dann hat man dann wirklich die grössten Hitproduzenten engagiert. Das Album 1989, das heisst, das ist ihr Geburtsdatum. Wo eben wirklich das Album dann für die globalen Hitradios müssen zurechtzimmern. Und einer von diesen Produzenten ist beispielsweise die Schweden-Gang halt, der Max Martin gewesen, der ihren grössten Hit bis jetzt produziert, Shake It Off. Bin nicht sicher, ob er ihn auch mitgeschrieben hat, aber ich glaube es. Und ja, wenn irgendwo mal die Frage aufkommt, warum das im Moment alle die Grosshits so ein bisschen ähnlich tönen, dann könnte es mit dem Mann zu tun haben. Also der Max Martin hat wirklich für alle produziert, von Britney Spears, Backstreet Boys, Christina Aguilera, Ariana Grande, Katy Perry, The Weeknd, Pink, also der hat wirklich alle durchgenudelt und das war nicht verwunderlich gewesen, dass sich der Taylor Swift ja, ihn hat engagiert.
Jetzt weiss man ja über Taylor Swift auch, das wird auch immer wieder über sie gesagt und sagt sie ja selber, dass sie ihre Hits eigentlich selber schreibt. Das ist aber schon eher außergewöhnlich, oder?
Das ist außergewöhnlich. Also wenn man es mit anderen von diesen, sagen wir, Kings und Queens of Pop, ist das außergewöhnlich, dass sie ihre Songs selber schreibt. Aber ich glaube, ein grosser Einfluss bei ihrem wirklich das Produzententeam, das sie jeweils um sich schart. Und dort habe ich so ein bisschen den Verdacht, dass die Taylor Swift eigentlich fast ein bisschen begabter ist als die Leute, die sie mit ihnen im Studio zusammenarbeiten.
Yeah, let me just want, can you not play for one second, because I'm trying to figure out this, I really like what I was doing, but I can't figure out what key I was in.
Dass es jetzt so einen Dokumentarfilm über Miss Americana, aber es ist ein bisschen Klon zu schauen, wo so ein bisschen der Werdegang vor ja, vom braven Pop-Mädchen zu einer Frau, die das Ganze auch ein bisschen hinterfragt, ihre Rolle auch hinterfragt, skizziert. Oder ein paar Szenen, wo sie wirklich auf der Holzgitarre so ein paar Ideen vorspielt, von neuen Songs ihren Produzenten. Und da denkt man auch so, wow, wow, das ist also subtil, so fast ein bisschen zerbrechlich, es hat irgendwie Charme. Und dann hört man dann, was am Schluss von dieser ganzen Produktionskette rauskommt. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. Und das sind halt dann wieder gleich die überzüchteten Popsongs, die für eine grosse Produktionswolf gedreht wurden und dann wirklich unnötigen Elektrobombast aufgepfropft haben bekommen, EDM-Zitat und am Schluss dann einfach auch wirklich Radio-Popsongs sind.
Die Handschrift, die Taylor Swift ihren Songs aber trotzdem gibt, rein inhaltlich, hört man die schon sehr deutlich, oder?
Ja, es gibt eben auch dort verschiedene Phasen, wie auch musikalisch. Also sie selber hat einmal sogar etwas sehr Spannendes gesagt, und zwar, dass sie eigentlich kein wirkliches musikalisches Alleinstellungsmerkmal hat. Dass auch ihr Erfolg mit ihrer Lyrik zu begründen ist. Und vermutlich stimmt das. Also quasi die Masche, die sie zum Superstar gemacht hat, ist die, dass sie ihre Texte so gestaltet, dass jeder und jede glaubt, dass sie wirklich direkt aus ihrem Tagebuch vorliest, dabei auch wirklich keine Alltagssorgen auslässt. Also sie hat wirklich ihre Hörerschaft an ihrem Leben teilhaben. Da redet jetzt auch vor allem von frühen Phasen, hat von irgendwie ungünstigen Beziehungsverläufen, von Dating-Aktivitäten, über, irgendwann sind da ja noch so Beschwernisse vom Startum dazugekommen. Über das hat sie vor allem gesungen, einfach halt das, was sie erlebt hat. Das hat ihr auch so eine Glaubwürdigkeit gegeben. Und dann später, also nach der Pandemie, hat sich das geändert, dass ihre Texte viel raffinierter wurden. Es hat auch Perspektivenwechsel gegeben. Sie ist in andere Rollen geschlüpft, ist nachdenklicher geworden. Und sie selber hat das mal mit einem simplen Umstand erklärt, dass sie wirklich während der Pandemie-Zeit hatte, viel zu lesen. Und ja, das merkt man dem auch in ihren Texten an. Also wenn die Pandemie viel Schrecken hat, heraufbeschworen, es wird ein bisschen gut, es hat es auch so gleich gehabt.
Das ist also inhaltlich ein Wandel, den man da bei ihr merkt, wenn ich die so zulasse. Gleichzeitig hat sich der Wandel ja auch noch auf einer anderen Ebene abgespielt. Wir haben jetzt vorher darüber geredet, dass sie stärker sich stärker im Pop-Genre etablieren wollte. Jetzt hat ja Taylor Swift lange ein Problem gehabt. Also die Fans haben sie schon immer sehr geliebt. Die Alben waren ein kommerziell riesiger Erfolg. Sie hat auch mehrere Grammys bekommen. Sie ist ein popkulturelles Phänomen geworden und so weiter. Aber so quasi der ganze Kreis von der Musikkritikerinnen und Kritiker, zu denen gehörst du ja auch, Anne, die sind irgendwie nicht so richtig begeistert von ihr.
Ja, also es hat sich sehr stark gewandelt. Also heute ist man aus Taylor Swift Skeptiker schon ein kleiner Ketzer in meiner Gilde. Also geholfen hat er bei diesem Umschwung von Stimmung, dass sie etwas gemacht hat, was eigentlich noch viele Künstler machen, die sich so ein bisschen nicht ganz ernst genommen fühlen, sei es von Szenen, sei es von den Kritikern. Und zwar hat sie sich quasi Leute aus dieser Szene, aus dieser Indie-Szene speziell geschnappt und hat dann ein Album produziert. Also im Fall von Taylor Swift war das der Aaron Dessner von The National. Mit ihm hat sie die Pandemie zusammengespannt, also auf Distanz, Files austauscht. Und da hast du wirklich stumm gesehen, wie schnell das sie schafft, wie schnell das da auf irgendwelche kurze Musikschnipseln sind richtige Songs entstanden. Also sie hat schon etwas sehr einerseits produktiv, so sie lebt Musik. Also das muss man ja sagen. Und da unterscheidet sie sich natürlich zum Teil auch von vielen anderen Popstars, die mehr auf das Erscheinungsbild schauen. Also sie, die Musik ist bei ihr das Zentrum. Das ist, glaube ich, wirklich so. Und eben mit dem Album, das sie dann mit dem The National-Typ hat aufgenommen hat, hat sie sich dann wirklich kurvenlos vom Mainstream-Pop-Act ins Indie-Folk-Genre quasi katapultiert. I think I've seen this film before and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore. Plötzlich war alles ganz entspannt, alles ziemlich melancholisch und auf Gastsänger ist nicht mehr Ed Sheeran für mich schauen, sondern Justin Vernon von Bon Iver. So step right out. There is no amount of cry I can do for. Ja, das Album hat dann tatsächlich auch in die Szene eingeschlagen, bei den alten Fans verhebt und auch von den Fotos gefeiert worden, obwohl man ehrlicherweise muss sagen, dass man im Album anmerkt, dass es wirklich sehr schnell produziert ist worden. Das ist wirklich wenige Monate entstanden, also geschrieben worden und entstanden. Und da gibt es ein paar Längen, da gibt es auch so der Draw und jetzt von einer wahnsinnigen Tiefe ist der gleich auch nicht also beseelt. Obwohl es sicher das hübscheste Album ist von ihr.
Aber wenn man dir so zulässt, dann ist ihr der Wandel durchaus gelungen.
Das auf alle Fälle, ja, total. Also sie hat auch gesagt, dass das ihr erstes Album war, das sie nicht ständig umgestudiert hat, wie das im Radio ankommt. Also sie hat, ist für das auch gefeiert worden. Also sie hat dann gesagt, ja, sie hat eine Jugend quasi ermutigt, nicht auf einen schnellen Erfolg zu schielen mit dem Album. Das ist so weit gegangen. Und das, ja, das ist natürlich für ihren Werdegang sicher ein mutiger Schritt gewesen. Aber also, dass man mit Balladen kann, die Jugend bezieht, das hat vor ihr schon andere Beweise. Also Billie Eilish oder Lana Del Rey, die die doch noch eine größere Gefühlstiefe und Raffinesse darlegen in dem.
Trotzdem spiegelt sich der Erfolg dann zum Beispiel auch darin, dass Taylor Swift letztes Jahr zur Time Person of the Year gewählt worden ist. Wir haben damals zu dem Phänomen Taylor Swift auch eine Apropos-Folge gemacht mit der Kulturredaktorin Lisa Füllemann. Wir können das auch sehr gerne nochmal verlinken, wer das noch möchte, nachhören. Jetzt ist ja die grosse Frage auch, wie gut die Musik wird die Zeit überdauern. Taylor Swift ist in der Gegenwart riesig. Wenn man sie jetzt vergleicht mit anderen Popgrössen aus der Musikgeschichte, wird man sich eines Tages so an sie erinnern, wie jetzt zum Beispiel an eine Madonna oder an einen Elvis oder an einen Michael Jackson und so weiter.
Also rein musikalisch würde ich reflexartig sagen, nein. Aber der grosse Zauber von Musik ist ja der, dass er wirklich Gefühl vom Verliebtsein, vom Daseinskummer, was auch immer, von Euphorie, von einer ganzen Epoche kann abspeichern und reproduzieren. Und wenn man sieht, wie viel die Taylor Swift zusammen mit ihrer Marketingabteilung es geschafft hat, eben fast so ein religiöses Zusammengehörigkeitsgefühl zu erschaffen, dann ist dann klar, dass die Frau mindestens genauso prominenten Platz im Landesgedächtnis vom Pop wird einnehmen, wie all die anderen Popgöttinnen und Götter vor ihr.
Das heisst jetzt fast religiös, dass es heute noch so einen Massen haben, eine Künstlerin, das ist schon recht einmalig, oder?
Ja, das ist so. Also eben früher, in der Zeit von Michael Jackson, von Madonna, haben Plattenfirmen riesige Promobudgets gehabt, haben ja quasi Radios fast wie monopolisiert. Und im Streaming-Zeitalter ist das extrem viel schwieriger geworden. Also erstens die Promobudgets, die man wirklich Stars hätte können machen, DJs früher noch bei den Radios bestochen hat, du weißt nicht was. Das ist schwieriger geworden, sicher. Und von dem her, also es hat wirklich so Kulturpessimisten gegeben, die gesagt haben, es wird nie mehr ein Phänomen wie Michael Jackson entstehen können. Und das haben sie geschafft, mit eben wirklich die Leute hinter sich zu bringen, mit dazu zu bringen, die Videos nicht nur einmal zu schauen, was sie macht, und die Sachen nicht nur einmal zu streamen, sondern 10 Mal. Und ja, das sind wirklich Fans, die sie wollen gross machen und gross behalten. Und ja, das ist ein Phänomen, das nicht einfach kannst reproduzieren. Da musst du eine gewisse Glaubwürdigkeit haben bei den Fans. Und ja, das kann man sicher zu gut halten.
Anne, dein Text, der ist ja zum Teil recht polemisch. Auch wenn man jetzt heute die Folge mit dir hört, merkt man ja, dass Taylor Swift vielleicht nicht deine Lieblingskünstlerin ist, wenn du von allen müsstest auswählen. Hat es aber jetzt trotzdem Momente gegeben oder Songs, wo du dich nochmal durch all die Alben durchgehört hast, wo dich Taylor Swift so richtig begeistert hat?
Ja, also es ist tatsächlich nicht so, dass ich die künftig irgendwie mit den Taylor Swift T-Shirts umwandeln. Aber es hat effektiv ein paar Songs gegeben, die mir sind aufgefallen. Also, einer ist zum Beispiel «Clean». Es ist von dem Album, das ich vorhin so vermaledeit habe, von 1989. Das Lied, das sie zusammen mit der von mir sehr geschätzten Musikerin hat aufgenommen, mit der Imogen Heap. Und da denkt es mir, da ist er in diesem ganzen Pop-Kraftakt irgendwie etwas Filigranes gelungen. Der Song, der mir am allermeisten imponiert, ist «It's Nice to Have a Friend» vom Album «Lover». Und hier hat eben wirklich sich mal niemand bemüht, den Brechstangen-Pop-Hebel umzuschalten. Es gibt irgendwie Instrumentierung nur Ukulele, ein Steel-Drum, erstaunlicherweise Trompete und ein Glockenspiel. Also es ist wirklich ganz ein bezogener Song. Allerdings auf dem Album wirklich mit Abstand erfolglos ist. Also das heisst, würde sie auf mich hören, wäre sie sicher nie so erfolgreich geworden. Das meine ganze Einschätzung über sie auch natürlich sehr in Frage stellt. Der nächste Song ist «Coney Island» vom Album «Evermore». Das ist so ein Lied aus der unaufgeregten Phase von Taylor Swift. Das hat sie zusammen mit der Gruppe The National eingespielt. Ja, und das schunkelt so ihre schöne Melancholie.
Break my soul in two, looking for you, but you're right here. If I can't relate to you any more than who am I really?
Das andere ist Vigilant Shit, heisst das, von Midnight. Saw the cat eyes sharp enough to kill a man. You did some bad things, but I'm the worst of them. Zeigt sie, das ist wirklich ganz minimal programmiert. Und da zeigt sie so auf, dass man eben mit einem minimalen Programming manchmal mehr wirklich erzielen kann als mit elektronischem Bombast. I don't dress for women. I don't dress for men. Lately I've been dressing for revenge.
I don't start shit, but... An dem Konzert wird jetzt wahrscheinlich eher wieder das Bombastische rausgeholt. Das findet ja im letzten Grund statt, in diesem grossen Stadion. Das Konzert, das gehst du aber nicht an.
Ich habe mich nur akkreditieren, aber ich glaube, da kann ich jetzt nichts suchen. Da sollen die gehen, das lieber.
Die mit dem Taylor Swift T-Shirt.
Genau, das würde ich nicht tragen.
Gut. Was hörst denn du jetzt diesen Tag, wenn nicht Taylor Swift?
Es war einfach lustig, ja, wirklich, um mir selber zu beweisen, dass das Folklore-Album, das überall so gehypt wurde, im 2020 doch nicht das beste Album von diesem Jahr war. Dann habe ich mal so wieder in meine Jahresbestenliste vom 20 gelassen. Du hast da wirklich ganz wunderbares Zeug wieder entdeckt. Also, das Ende ist der. Bei Kamara Junior, wo meiner Meinung nach in diesem Jahr wirklich das schönste, ja, im weitesten Sinne so ein Folk-Blues-Album hat veröffentlicht. Das klingt so. Like an open book. Dann, was auch im 22 ist rausgekommen, ist ein Stück von Patrick Watson, was wirklich einfach schafft, mit Klängen das Kopfkino auszulösen, vor allem mit seiner umwerfenden Stimme. Und es könnte vielleicht sogar dem einen oder anderen Taylor Swift-Fan auch noch gefallen. Song vom Jahr 2020 war Wallflower vom Latir.
Was?
Ja, ihr gehört, warum. Mit dem kann man so schöne Sendung ausblempeln.
Und das machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Danke vielmals, Anne.
Ja, bitte sehr.
Wer noch mehr möchte lesen über das Phänomen Taylor Swift und alles, was man um das Konzert herum muss wissen, wir verlinken dazu gerne noch passende Beiträge im Beschreib zu dieser Episode. Und dann viel Spass denen, die ans Konzert gehen und denen, die das lieber ignorieren. Für die gibt es ja jetzt auch noch andere Musiktipps von Anne Hebise. Viel Spass beim Reinhören. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe eben geredet mit dem Anne Hebise und produziert hat die Folge der Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.